heute habe ich das Thema Jesus Missionar mit Herz. Ich habe beim letzten Mal auch über das Thema Missio Dei gesprochen, die Sendung Gottes, lateinisch übersetzt auf Deutsch, die Sendung Gottes. Und heute geht es, also damals ging es darum, wie der Vater wie Gott der Vater im Paradies Adam und Eva aufgesucht hat. Und ich habe dann gezeigt, dass Gott eigentlich der erste Missionar ist. Und heute geht es um den zweiten Aspekt der Trinität, um Jesus, der Missionar mit Herz. Naja, und von dieser Überzeugung, unerreichte, also vom Evangelium unerreichte Menschen, Kulturen und Sprachräume zu erreichen, da spricht auch der Apostel Paulus. Und ich lese mal hier aus dem Römer Kapitel 15 etwas über seine Motivation, warum er als Missionar, als Apostel unterwegs ist. Ich lese hier: Gott hat mich in seiner Gnade dazu berufen, ein Diener Christi unter den nichtjüdischen Völkern zu sein, also den Heidenvölkern zu sein. Dass ich so voller Freude und Stolz von meinem Dienst für Gott reden kann, hat seinen Grund einzig und allein in Jesus Christus. Ich würde niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Er, also Christus, hat durch das gewirkt, was ich sagte und tat, und er hat es, Gott hat es durch machtvolle Taten und Wunder bestätigt. Auf diese Weise ist es mir möglich gewesen, von Jerusalem ausgehend das ganze Gebiet bis hin nach Illyrien, also dem heutigen Balkan, meinen Auftrag zu erfüllen und das Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen. Dabei habe ich es mir zum Grundsatz gemacht, das Evangelium nur dort zu predigen oder dorthin zu bringen, wo sich noch niemand zu Christus bekannte. Denn ich wollte nicht da bauen, wo schon ein anderer das Fundament gelegt hatte. Vielmehr hielt ich mich an die Schriftstelle in Jesaja 52, die sagt: Die sollen es sehen, denen noch nie etwas von ihm gesagt worden ist, und die, die noch nie von ihm gehört haben, werden es verstehen. Also da merkt man etwas von dieser Dringlichkeit, von diesem Anliegen des Paulus, eben das Evangelium von Jesus Christus in die Gebiete zu bringen, wo die Menschen noch keine Ahnung haben, wer Jesus ist. Auf manche wirken diese Worte, die ich gelesen habe, wie ein Appell, die Ärmel hochzukrempeln und endlich etwas zu tun. Sie wollen Hand anlegen, etwas tun und nicht nur die Notstände oder die Notsituation der Welt bejammern, wie es Spittler, der Gründer von dem Krishona-Verband, gesagt hat. Also es geht nicht darum, die Notsituation dieser Welt zu bejammern, sondern Hand anlegen, um das Evangelium zu den Menschen zu bringen. Aber Paulus rühmt sich hier nicht mit dem, was er selber alles Tolles geleistet hat. Und im Umgang mit unseren Missionskandidaten ist mir auch ein Anliegen, die so hoch motiviert und leistungsbereit sind, ich jetzt als ältere Person auch darauf hinzuweisen, dass es nicht so sehr auf unsere Aktivitäten und auf unsere Leistungen ankommt. Das sagt der Paulus auch hier gesagt, er rühmt sich nicht, sondern er legt von dem Zeugnis ab, was Jesus durch ihn getan hat. Also er stellt Jesus in den Mittelpunkt. Mission beginnt nicht mit Paulus. Und Paulus ist auch nicht der erste Missionar. Das habe ich in der letzten Predigt ja, wie schon erwähnt, am 1. März habe ich nachgeschlagen, also einige Wochen her, auch anhand der ersten Kapitel aus der Bibel gezeigt, dass Gott selber der erste Missionar ist oder war. Und ich blende noch mal kurz zurück. Ich hoffe, ihr könnt das lesen, ist ein bisschen klein geschrieben. In Genesis 3 lesen wir von Adam und Eva, wie sie gegen Gott gehandelt haben. Und ihre erste Reaktion war, sie haben sich versteckt, sie hatten ein schlechtes Gewissen, sie waren schuldig geworden und haben sich verkrochen. Sie ziehen sich zurück, sie gehen Gott aus dem Weg und dann kommt eben dieser erstaunliche Moment, wo Gott selbst in den Garten Eden kommt und fragt, eben wie wir auch gerade gehört haben, Adam, wo bist du? Er fragt ihn nicht, weil er nicht wüsste, wo er wäre, dass er Informationen braucht, Adam, wo bist du jetzt genau, sondern er fragt und er stellt die Frage, weil er Beziehung sucht. Die Beziehung zwischen den Menschen und Gott, die abgebrochen war durch den Ungehorsam, durch die Sünde, die zu den Menschen gekommen ist, die Menschen von Gott getrennt hat. Gott stellt die Frage, Adam, wo bist du, um die Beziehung wiederherzustellen, die abgebrochene Beziehung wieder sozusagen zu reparieren. Also Gott sucht den Menschen auch damals schon im Paradies in seinem verlorenen Zustand, in seiner Gottesferne, in seinem Getrenntsein von Gott. Gott macht sich auf den Weg. Und Gott redet auch mit den Leuten im Paradies, mit Adam und Eva, er redet mit ihnen über die Sünde, über das Gericht, über die Trennung zwischen Gott und den Menschen, über das ewige Verlorensein. Gott redet mit ihnen und sagt, ihr dürft nicht in der Gemeinschaft mit mir bleiben, ihr müsst aus dem Paradies vertrieben werden. Aber es hört hier nicht auf mit dem Gericht, mit der angedrohten Strafe, sondern Gott gibt eine Verheißung, ein Versprechen den Menschen damals. Gott kündigt an, dass eines Tages jemand kommen wird, der das Böse besiegt. Er wird Satan den Kopf zertreten. Satan, der die Menschen verführt hat zum Bösen, zur Sünde, sich gegen Gott zu entscheiden, ungehorsam zu sein, dem, was Gott gesagt hat. Es wird jemand kommen, der dem Satan den Kopf zertreten wird, der das Böse wieder zerstören wird. Und das ist ein erster Lichtstrahl in der dunklen Heilsgeschichte. Und hier schon zeigt sich, dass Gottes Plan die Rettung der Menschheit ist. Gott will Rettung. Und da kommen wir jetzt zu dem Aspekt, auf den ich heute besonders eingehen möchte. Viele Jahrhunderte später kommt Jesus Christus und plötzlich wird klar, er ist die Erfüllung der Verheißung schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass jemand kommen wird, der Satan die Macht rauben wird. Und das heißt in 1. Johannes 3, Satan handelt von Anfang an gegen Gottes guten Willen. Gerade deshalb ist der Sohn Gottes in die Welt gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Oder um mit 1. Mose 3 zu sprechen, um der Schlange, Satan, den Kopf zu zertreten, ihm seine Macht zu rauben. Jesus ist gekommen, um die Mauern und Blockaden, die die Menschen von Gott trennen, zu beseitigen. Und er beschreibt seine eigene Mission so: Der Menschensohn ist dafür in die Welt gekommen. Er sucht und rettet die Menschen, die ihr Leben fern von Gott führen und verloren sind. Also tut Jesus genau das, was der Vater, was Gott im Alten Testament in 1. Mose 3 getan hat. Er geht zu den Menschen, er sucht sie auf in ihrer Verlorenheit, versucht mit ihnen Kontakt aufzunehmen. So ist Jesus ein Missionar mit Herz. Jesus, wir lesen es in den Evangelien, Jesus, sein Weg ist außergewöhnlich. Er sucht die Menschen, er will sie retten. Jesus sucht Zachäus zum Beispiel auf dem Baum von Jericho. Er sucht den blinden Bettler Bartimäus. Die Frau am Jakobsbrunnen, Jesus sucht sie auf, er spricht mit ihr. Oder eben, wie Lukas sagt, Jesus, er macht sich auf, um das Verlorene zu suchen. Und das wird auch verglichen mit dem Gleichnis von den 99 Schafen und ein Schaf, das verloren ist. Der Hirte macht sich auf, das verlorene Schaf zu suchen. Er trägt es nach Hause. Also Jesus wartet nicht auf die Menschen, er geht zu ihnen. Und Jesus ist der Missionar schlechthin. Er wurde von Gott gesandt, um das Evangelium zu verkündigen. Und weil Jesus der Sohn Gottes war, hat er es nicht nur verkündigt, sondern er hat das Evangelium auch selbst am Kreuz erwirkt. Und kaum hat er seinen Dienst begonnen auf der Erde, fängt er an zu predigen. Er evangelisierte, er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Deswegen war Jesus gekommen. Das ist das, was ein Missionar, eine Missionarin unter anderem tut, das Wort Gottes, das Evangelium zu predigen. Aber er ist nicht nur deswegen Missionar, weil er predigt, sondern weil Gott selbst in ihm und durch ihn auf die Suche nach den Menschen geht. Und sein ganzes Leben ist Mission. Seine Geburt, Gott kommt zu den Menschen. Wir sprechen von Inkarnation, von Fleischwerdung. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Seine Wege, Jesus macht sich auf, er geht zu den Verlorenen. Seine Beziehungen, Jesus pflegt Beziehungen mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden, mit Menschen in seinem Umfeld. Jesus lebt mitten unter den Menschen. Auch seine Heilungen und Befreiungen bringen zum Ausdruck, er handelt ganzheitlich. Er macht nicht nur Worte, sondern er gibt das, was in der besonderen Situation gerade Not tut. Er handelt ganzheitlich. Oder auch sein Kreuz, Jesus trägt die Schuld der Welt. Seine Auferstehung, Jesus besiegt das Böse, eben er zertritt der Schlange den Kopf und bringt endgültige Erlösung. Also Gott hat bereits vor Erschaffen der Welt beschlossen, die Menschen nicht ihrem selbstgewählten Schicksal der Sünde zu überlassen, sondern sich selbst in Jesus Christus als Missionar in diese Welt zu senden. Und wir lesen das in Johannes 3, Vers 16. Ihr kennt diese ganz bekannte Stelle. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also in Jesus kommt Gott selbst als der suchende Retter auf diese Welt. Und dann haben wir den weiteren Aspekt, eben, dass die Mission nicht mit Jesus endet. Als er seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnet, sagt er etwas Überraschendes: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das bedeutet, die Mission Gottes in und durch Jesus hört nicht bei Jesus auf, sie geht weiter durch seine Anhänger, durch seine Nachfolger. Jesus ist der Missionar und die Jünger waren seine Mitarbeiter. Und so können wir auch sagen, Jesus ist der Missionar auch heute und wir sind seine Mitarbeiter, die wir uns für ihn entschieden haben, ihm nachzufolgen. Die Missionsbewegung, von der die Jünger, die dann entstanden ist, die Missionsbewegung, ein Teil waren und auch wir heute ein Teil sind, hat ihren Ursprung in dem dreieinigen Gott. Das zeigt auch die Struktur der, ich sage das mal so, Struktur der Missio Dei, der Sendung Gottes. Der Vater sendet den Sohn. Vater und Sohn senden den Heiligen Geist. Und durch den Heiligen Geist wird die Kirche, wird die Gemeinde Jesu gesendet in die Welt. Wir sind als Christen also Teilnehmer dieser Sendung. Wir sind nicht die Erfinder der Mission. Und das muss ich dann auch unseren jungen Leuten schon mal sagen, die Mission fängt jetzt nicht mit dir an. da sind schon viele, viele andere, die vor dir unterwegs waren. Sicher ist es so, wenn du in ein unerreichtes Gebiet bist, dann fängt die Mission, wenn man so will, schon mit dieser Person an, die vielleicht die erste ist, die überhaupt in dieser Sprache das Evangelium kommuniziert. Wir wissen es nicht genau, was in den Jahrhunderten vorher passiert ist, aber Mission fängt nicht mit uns an. Und bei dem ganzen Thema, dass Jesus der Missionar ist, der heute noch aktiv ist, habe ich einige Ermutigungen gefunden, die ich euch heute Morgen weitergeben will. Jesus, der Missionar mit Herz. Ich habe 7 ermutigende Tatsachen. Gottes Mission bekommt in Jesus ein Gesicht. Missio Dei, also die Sendung Gottes, könnte theoretisch und auch irgendwie abstrakt bleiben, wie so ein Vortrag oder eine theoretische Predigt. Aber in Jesus wird Mission konkret. Gott ist nicht nur irgendwie aktiv, sondern er kommt selber in die Welt. Er schickt Jesus seinen Sohn. Und die Ermutigung finde ich hier, du glaubst nicht an ein Konzept, auch nicht an ein Missionskonzept, sondern an eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Er ist zugänglich, er ist nahbar, er ist verstehbar. Jesus zeigt dir, wer Gott wirklich ist. Eine ermutigende Tatsache. Der Missionar Jesus ist auch gleichzeitig dein Retter. Jesus ist nicht nur gesandt für die anderen, für die Unerreichten. Er ist gesandt für dich zu suchen, um dich zu retten, aus der Verlorenheit, aus der Gottesferne heraus zu retten. Du bist nicht nur Teil der Mission, sondern du bist auch das Ziel der Mission. Gott sucht dich. Und bevor du gesandt wirst, bist du gesucht, bist du gefunden und bist du gerettet. Und das schützt uns auch vor geistlichem Leistungsdruck. Wir sind das Ziel der Mission, und weil Gott uns gerettet hat, die wir uns Jesus anvertraut haben, will er auch uns gebrauchen, um diese Rettung anderen Menschen in Jesus Christus zu vermitteln. Einen dritten Aspekt hier habe ich gefunden. Der dich sendet, ist selbst auch gegangen. Jesus fordert nichts von uns, was wir selber nicht bereit wären zu tun. Er fordert nicht etwas, was er selber nicht bereit war zu tun. Er ging zu den Menschen, trotz der Ablehnung. Er ging ans Kreuz. Und darum können wir sagen, du folgst keinem Theoretiker, sondern einem, der den Weg kennt, der den Weg weiß. Gerade wenn Glaube schwierig wird, wenn Situationen eskalieren, heißt es, Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Jesus ist dir nicht fern in deinen Kämpfen. Der dich sendet, ist selbst gegangen. Eine Ermutigung. Und was wir auch hier in den Texten von 1. Mose 3 lesen und auch weiter im Alten und im Neuen Testament, die Mission ist schon entschieden, wenn Jesus der Missionar schlechthin ist, das der Prototyp sozusagen des Missionaren, dann gehört dazu, er hat am Kreuz die Sünde getragen und durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Das bedeutet, die entscheidende Schlacht ist schon gewonnen. Die Macht Satans ist gebrochen. Du kämpfst nicht um den Sieg, sondern du lebst vom Sieg her. Das finde ich so ermutigend hier in diesen Texten. Und eine weitere Ermutigung, du bist nicht allein unterwegs. Wenn Jesus der Missionar ist mit Herz, dann gilt, er bleibt der Handelnde, auch hier und heute. Das heißt, er geht dir voraus, er wirkt durch seinen Geist, er ist bei dir. Mission heißt darum nicht, du gehst für Jesus, sondern Jesus geht mit dir und durch dich zu den Menschen. Ermutigend finde ich das. Und auch der nächste Aspekt, deine Unsicherheit ist kein Hindernis für ihn. ich kenne auch dieses Gefühl der Unsicherheit, der Unbeholfenheit, auch der Sprachlosigkeit, manchmal anderen Menschen überhaupt von Jesus zu erzählen. Meine Unsicherheit und unsere Unfähigkeit oder Unsicherheit ist für ihn kein Problem. Wenn alles von dir abhängen würde, dann wäre das sehr belastend, aber die Mission hängt nicht von dir ab, sondern die Mission hängt an Jesus, nicht an dir. Das heißt, deine Schwäche stoppt Jesus nicht. Deine Angst disqualifiziert dich nicht. Deine Fehler beenden Gottes Mission nicht. Am Ende hängt nicht alles daran, wie gut wir Gott vertreten, sondern daran, wie treu Jesus seine Mission erfüllt. Mit uns, durch uns und trotz uns. Und einen letzten Aspekt möchte ich hier erwähnen. Du darfst mit Freude statt mit Druck leben. Mission ist nicht zuerst eine Pflicht oder eine Last oder eine Pflichterfüllung, sondern Freude über das, was Gott tut. Jesus sagt selbst, dass im Himmel Freude herrscht über einen Menschen, der gefunden wird. Und so heißt Mission auch teilnehmen an der Freude. Teilnehmen an der Freude, die uns Gott schenkt. Und da wird meist auch dieser Satz zitiert, die Freude am Herrn, die Freude an Jesus, die Freude des Herrn, die uns Kraft gibt am Leben. Das macht mir Mut, mein Leben Jesus anzuvertrauen, auch hier und heute. Das tue ich zum Beispiel durch so ein Gebet. Könnt ihr das lesen? Ich lese es mal vor. Und wenn es aus dem Herzen kommt und du das gerne dann gleich mitbeten möchtest, lade ich herzlich dazu ein. Lieber Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und du hast auch mich gefunden. Danke, dass ich nicht aus eigener Kraft glauben muss, sondern aus deiner Gnade leben darf. Ich gebe dir mein Leben neu. Oder vielleicht zum ersten Mal, wenn jemand hier ist, der noch nicht diese Lebensentscheidung für Jesus getroffen hat. Ich gebe dir mein Leben neu. Ich weihe dir meinen Körper, auch meinen älter gewordenen Körper, der nicht mehr so der fitteste ist. Gebrauche mich in deiner Mission nicht aus Druck, sondern aus Vertrauen. Schenke mir den Mut, mit dir zu gehen. Öffne meine Augen für das, was du tust, und öffne meinen oft schweigsamen Mund, dass er von dir redet. Du bist der Missionar. Du bist der Retter und ich darf dir folgen. Amen.